Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe auch meine Gedanken gehabt, als ich so zurückblickte. Es ist doch lange her, aber ich habe nicht gedacht, dass es schon 2 Jahre sind. Und als ich über die Situation nachdachte, ich möchte es auch nicht verhehlen, wir sind ja in einer Zeit, wie es sie noch nie gab, seit ich zumindest gläubig bin. Ich bin jetzt über 40 Jahre gläubig, aber sowas wie derzeit geschieht, habe ich überhaupt noch nie erlebt. Ein Abfall der Christenheit, unbeschreiblich. Das Evangelium wird mit Füßen teilweise getreten, auch von gläubigen Kreisen. Dann natürlich in der Welt eine Explosion des Antichristlichen, des Teuflischen. Alle Sünde, die Gott verboten hat, werden zum Normalzustand erklärt. Und auch in den Gemeinden, du siehst, wie sie ja eine nach der anderen umkippen. Und als ich das so sah, da wurde ich einfach an Klagelieder 3 erinnert, ab Vers 21. Ich möchte auch ganz klar sagen, ich bin tief überzeugt, dass Gott immer noch seinen Überrest hat bis zu seiner Wiederkunft. Und dieser Überrest, das ist nicht diese Gemeinde oder jene Gemeinde, sondern der Überrest sind immer die ehrlichen Herzen, die immer Jesus dienen, egal wo sie hingehören. Und einfach vor dem Hintergrund freue ich mich, dass wir jetzt hier sind, weil das hat einen Grund. Ich lese uns Klagelieder 3 ab 21. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, sprich meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Das sind sicher die Gnadeerweise unseres Herrn Jesus, dass wir noch da sind. Und da muss man dankbar sein. Und insofern freue ich mich auch, der Philipper, als wir ihn angefangen haben, habe ich ja nicht immer geahnt, dass dann sofort, weil er schlagartig im gleichen Monat die Krankheit einsetzt. Es war von Gott her richtig und ich bin dem Herrn dankbar für diese Krankheit, unendlich dankbar. Er konnte zu mir reden und ich sage es mal so, ich wäre wohl nicht so in der Ruhe gewesen, um manche Dinge vom Herrn zu akzeptieren, wenn ich nicht wirklich stillgelegt worden wäre. Da bin ich sehr dankbar. Nun ja, ich habe mir auch überlegt, wir hatten das letzte Mal ja 0 und 1. Wir haben einfach den Grundsatz vom Philipperbrief uns angesehen. Und ich möchte uns auch heute nur der erste Vers lesen, und zwar nur eigentlich der erste Teil betrachten. Dort heißt es, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Wir haben hier sofort zu Beginn etwas, das eine riesige Rolle spielt in der gesamten Heiligen Schrift. Und ich darf es nicht missachten, was hier der Herr tut. Er benutzt etwas, man würde in der Welt sagen, ein Idiom. Das heißt, ein spezieller Ausdruck, der immer wieder für dasselbe benutzt wird. Und als ich zum Glauben kam, dann war das für uns ein großes Geheimnis. Was heißt es in Christus? Und je länger ich gläubig bin, je mehr wird mir wichtig, was das bedeutet. Das ist ein feststehender Begriff. Beinhaltet sowohl die Erlösung, was der Jesus geschaffen hat, als auch unsere Stellung als Wiedergeborene ihm gegenüber, der Welt gegenüber. Also dieses In-Christus-Sein hat eine Rundum-Bedeutung für jeden Gläubigen und hat Auswirkungen in die himmlische Welt und in die irdische Welt. Und von daher halte ich es für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den man untersuchen muss von der Heiligen Schrift her, dass man auch vor allem, ich sage es mal in Anführungszeichen, die kleinen Briefe, Epheser, Philipper, Kolosser, dass man diese wichtigen Briefe, wo er diese Wahrheit entwickelt, dass man sie versteht. In Epheser 2, Vers 11, man hat ja früher gesagt, das war noch Luther-Übersetzung, der Weilandszustand, das heißt der Zustand vor der Bekehrung. Da sagt Paulus, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, In Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Dann erklärt die Bibel, dass aus Jude und Heide ein Körper geschaffen wird, nämlich die Gemeinde Jesu Christi. Das ist unser Weilandszustand gewesen. Jeder normale Mensch ist außerhalb von Christus. Diese dumme Lehren, wo manche sagen, Gott ist in jedem Mensch und so, sind absolute teuflische Irrlehre. Der normale Mensch ist so fern von Gott wie der Mond vom Sirius. Ich sage es mal so hart. Der normale Mensch hat mit Gott überhaupt nichts zu tun. Er ist vollkommen verloren. Wenn er den Herr Jesus nicht findet, ist aus. Und die Bibel sagt, das war der Zustand. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er sagt, in Christus Jesus, in der Person Jesu, in ihm ist etwas geschehen. Durch ihn sind wir nahe gekommen, die wir ganz fern vor Gott waren. Und zwar durch das Blut Jesu. In der Sekunde, als das Blut Jesu uns gewaschen hat, und die Bibel sagt, es ist ein nahegebracht werden, vor allem ab Vers 13 und der erste Teil von 14, da wurden wir nahegebracht, wir wurden gewaschen durch das Blut, und derselbe Sekunde, und das ist vielleicht der Zentralpunkt, ist etwas geschehen. 1. Korinther 12, Vers 13, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft worden. Kolosser 1, 30 sagt, es ist von Gott, dass ihr in Christus seid. Wir haben uns lange überlegt, wie geht das? Ist eigentlich relativ einfach. Man nehme ein Glas oder eine kleine Flasche, dann lässt man im Waschbecken Wasser ein. Und in dem Moment, wie ich in Christus hineingetauft werde, bei der Wiedergeburt, ist genau das passiert. Das heißt, wenn das, die Flasche oder das Glas ins Wasser hineingetauft, hineingetaucht wird, passiert etwas, die Flasche füllt sich sofort mit diesem Element und ist vollständig in diesem Wasser aufgegangen. Das ist ein Bild für das, was die Bibel nennt, mit dem Heiligen Geist getauft werden, sprich Wiedergeburt. Und darum sagt die Bibel, in der Sekunde wurdet ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt. In dem Moment, wie ich in den Leib Christi hineingetauft werde, wie ich in den Heiligen Geist hineingetaucht werde, werde ich gleichzeitig erfüllt. Jetzt kommt das Problem. Wenn ich dann wieder rausgehe aus dem Wasser, dann ist die Flasche immer noch voll. Das Wasser ist in ihr drin. Das ist der Zustand eines Gläubigen. Der Gläubige hat immer, solange er nicht abgefallen ist, den Heiligen Geist in sich. Er ist ein Gotteskind. Er ist von seiner Situation her, von seiner Stellung her in Christus. Das heißt, er gehört zum Herrn Jesus. Solange der Heilige Geist in ihm ist, gehört er zum Herr Jesus. In Römer 8, Vers 9 sagt die Bibel, wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Dann erklärt er, bei der Errettung haben wir den Heiligen Geist empfangen, Römer 8, 9 und auch der 10. Vers. Aber jetzt kommt ein Problem. Ich kann die Flasche und das Wasserglas aus dem Wasser, aus dem Element, wo es hingehört, herausnehmen. Wisst ihr, dann habe ich das Glas, in dem Glas ist das Wasser drin, das ist der Gläubige, das ist der Heilige Geist drin. Aber er ist nicht in dem Wasser. Bei manchen, wenn das Glas wieder in dem Wasser drin ist, dann ist er drin. Aber der Gläubige kann aus dem Wasser rausgehen. Wegen dem ist er nicht verloren. Er ist immer noch ein Gotteskind. Er hat immer noch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in ihm. Aber er ist dann nicht in dem Element, wo er eigentlich hingehört. Nämlich in Christus. Und das ist das gigantisch Beschriebene von der Bibel her, wo die Bibel das ganz klar beschreibt und sagt, seit der Sekunde der Wiedergeburt bist du in Christus. Aber jetzt sagt der Herr Jesus in Johannes 15, jetzt bleibe in ihm. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das würde bedeuten, ich nehme mein Wasserglas und tauche es wieder im Wasser unter. Dann bin ich wieder in ihm. Praktisch. Ich bin trotzdem von der Stellung her, von meinem Geburtsrecht her, gehöre ich zu Christus. Ich bin, die Bibel sagt es ganz klar, in die himmlischen Örter mit Christus versetzt. Ich gehöre zu ihm. Ich bin zur himmlischen Welt gehörend. Aber wisst ihr, ich kann als Mensch, in dem der Heilige Geist wohnt, trotzdem nicht in Christus bleiben. Ich bin wegen dem noch nicht abgefallen. Abgefallen bin ich erst, wenn das Wasser hier raus ist. Da bin ich abgefallen. Aber solange Wasser drin ist, bin ich ein Gotteskind. Ich kann sogar entschieden sein. Ich kann sogar ein gehorsamer Weg gehen. Aber es heißt noch lange nicht, dass ich in Christus bin. Ich bin nicht im Wasser. Wisst ihr, und um das geht dem Paulus sein ganzer Kampf. Er sagt einmal, er ringt immer Kampf, immer Todeskampf darum, uns in Christus darzustellen, dass wir in Christus bleiben. Es ist halt etwas, das man sich angewöhnen muss, dass die Bibel so denkt. Sie denkt anders wie mir. Wisst ihr, ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin ein zweigespaltener Mensch. Seit der Wiedergeburt bin ich ein zweigespaltener Mensch. Die Bibel sagt glasklar, Kolosser 3 vor allem, sagt glasklar, du bist hier auf der Erde. Einmal sagt Paulus, so müsstet ihr ja die Erde verlassen, wenn ihr hier dem allem ausweichen wolltet. Und einmal sagt er, er hat Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Sagt, darf ich nicht, weil es hier notwendiger ist, hier zu bleiben, um zu arbeiten für den Herr Jesus. Aber er sagt klipp und klar, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Das heißt, ein Teil von uns ist durch den Heiligen Geist mit der himmlischen Welt verbunden. Das heißt, ein Teil von mir gehört nicht zu dieser Welt, sondern ist der himmlischen Welt zugehörend. Aber ich lebe in dieser Welt. Mein Nachbar hat mich gefragt einmal wegen dem Glauben, hast denn du einen anderen Gott wie ich? Er ist evangelisch. Das ist ja nicht das Problem, ein anderer Gott. Sondern dieser dreimal heilige Gott hat seinen Sohn für mich geopfert. In der Sekunde, als ich der Jesus aus Gnaden annehmen durfte, als Erlöser, kam der Heilige Geist in mich und jetzt wohnt er durch den Heiligen Geist in mir. Und das ist der Unterschied. Aus dem Grund bin ich in Christus. Er hat es nicht erlebt, also ist er hier nicht zugehörig. Ich gehöre zum Leib Jesu Christi, ich bin hineingetauft, er nicht. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt passiert etwas und das hat auch eine ungeheure Auswirkung auf die Gemeindearbeit, auf das Leben in einer Gemeinde. Und zwar, wie soll ich es nennen? Ich lebe mit meinem Körper hier in dieser Versammlung. Aber ihr seht nicht, was ich hier mache auf dem Stuhl. Ich sehe nicht, was ihr auf euren Stühlen macht. Wisst ihr, das ist ein riesiger Unterschied. Du kannst, ich sage es mal ganz hart, mit der richtigen Kleidung, mit der richtigen Predigt, mit den richtigen Liedern, mit dem richtigen Gesichtsausdruck, mit der richtigen inneren Haltung, auch mit der richtigen Höflichkeit, mit der Freundlichkeit, mit einem liebevollen Wesen den Geschwistern gegenüber, kannst du in eine Versammlung gehen. Das kannst du überhaupt nur, weil du ein Gotteskind bist. Sonst könntest du das sowieso nicht. Aber das sagt nichts über das aus, was in deinem Herzen, ich sag's jetzt mal, wenn ich auf diesem Stuhl sitze, was in meinem Herzen am Herr Jesus gegenüber passiert. Das heißt, die Bibel nennt es Episynagoge. Das ist ein seltsames Wort. Das heißt, ein Hinaufversammeln zum Herr Jesus. Sie sagt in Hebräer 10, Vers 19, dass der Herr Jesus, ich möchte die Stelle lesen, ich habe es jetzt nicht auf dem Zettel, aber das ist wichtig, dass er etwas getan hat. Und zwar, da heißt es, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Da sagt die Bibel was Ungeheures. Sie sagt, der Herr Jesus ist bei seiner Auferstehung durch die Himmel gegangen, hat diesen Dämonengürtel, der laut, wenn man Daniel liest, 10 vor allem, er hat diesen Dämonengürtel zerbrochen und hat hier einen lebendigen Weg geschaffen bis ins innerste Heiligtum. Und wir wissen ja alle, dass im Himmel die echte Stiftshütte steht. Dort ist die echte Bundeslade. Dort ist der echte Sühnedeckel. Und dort hat der Jesus sein Blut drauf gesprengt. Die Bibel geht sogar so weit in Römer 3, Vers 25, dass der Herr Jesus selber der Sühnedeckel ist. Jetzt sagt die Bibel, dieser lebendige Weg ist da. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich bin mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Wenn ich jetzt in Christus bleibe, dann beginne ich mit meinem Herzen in der Versammlung, der Herr Jesus zu suchen, indem ich mein Herz durch diesen lebendigen Weg ins innerste Heiligtum begebe und vorm Angesicht Jesu stehe. Und jetzt sagt die Bibel, das musst du tun mit völliger Gewissheit des Glaubens. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Ich kann nie sagen, ich kann es nur bei mir selber sagen, Wenn ich jetzt hier sitze, wir sind Menschen, sind wir ehrlich, es kann sein, du sitzt jetzt hier und ich bewege nur was. Ich habe jetzt heute zum Beispiel in der Familie wieder größte Probleme mit einer meiner Kinder gehabt und da kann sein, du kommst in eine Versammlung und es treibt dich noch um. Ist normal. Du hast einen Beruf, Kampf habe ich fast als Normalzustand gehabt. Treibt dich um. Du hast eine Gemeinde, Ärger. Geschwister, geht anders. Es treibt dich um. Wisst ihr, jetzt kommt die entscheidende Frage, von dem in Christus sei. Jeder, der ein Gotteskind ist, wiedergeboren ist, ist von seinem inneren Zustand einmal her in Christus. Aber jetzt sagt der Jesus, bleibet in mir. Damit meint er das hier. Damit meint er, dass ich mit ganzer Gewissheit jetzt das, was der Jesus für mich getan hat, dass ich und er völlig verbunden sind, dass ich das im Glaube einnehme. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Du kannst nie sagen, ob jetzt jemand hier sitzt und das tut, weil da leuchtet keine Lampe auf. Versteht ihr? Keine. Das siehst du nicht. Der Einzige, der das sieht, ist der Jesus. Er sieht's. Wisst ihr, und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Sinn der Versammlung unter anderem ist, dass wir alle kommen und uns gemeinsam zum Herr Jesus hinaufversammeln. Dass wir unsere Herzen zu ihm erheben, durch diesen lebendigen Weg. Ist doch kostbar. Ich kann durch Jesu Blut direkt in die himmlischen Orte, wo ich sowieso hineinversetzt bin, kann ich vors Angesicht Jesu gehen und kann mit ihm innigste Gemeinschaft haben. Das ist doch herrlich. Und dieser Zustand, wo das Herz so ist, das nennt die Bibel dann das Bleiben in Christus. Das kann man nur tun, wenn man keine bewusste Sünde hat. Wenn man, sagen wir hier, wirklich sein Herz am Herr Jesus auf den Altar legt, dann passiert es. Wisst ihr, jetzt kommt natürlich der entscheidende Punkt. Die Bibel sagt auch in Epheser 1, Vers 4, dass wir in Christus erwählt sind. Wisst ihr, die Lehre, dass Menschen vor grundlegender Welt zum Himmel und zur Hölle erwählt sind, ist eine der größten Irrlehrer, die ich jemals gehört habe. So, die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er hat uns erwählt in Christus. Das muss man sich so vorstellen. Gott sagt, da ist eine Rettungsarche, wie zur Zeit Noahs. Und dort ist die Rettung. Ich gebe euch hier praktisch die Erlaubnis, in diese Arche hineinzugehen. Das ist diese Erwählung, dieser grundsätzliche Ruf. Ihr könnt in die Arche hineingehen. Wenn jetzt jemand hineingeht, dann nimmt er diese Erwählung an. Wenn jemand nicht hineingeht, dann nimmt er sie nicht an. Weißt du, und das ist die Herrlichkeit. Es ist alles von Gott, dem Vater. Und so heißt es auch, 1. Korinther 1, Vers 30, ich möchte die Stelle jetzt doch noch lesen. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Wisst ihr, jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Gott, der Vater, hat mit diesem Ratschluss der Ewigkeiten zusammen mit dem Sohn, bevor es überhaupt Zeit gab, beschlossen, dass der Sohn als das Totale den Menschen als Opfer gegeben wird. Und dass es die Möglichkeit gibt, durch eine Wiedergeburt, durch die Errettung, in den Geist hinein getauft zu werden. Das heißt, in den Leib Christi hineingefügt zu werden. Und damit hat Gott es so beschlossen, dass alles, was bei uns von Gott her vorgesehen ist, dass wir es an Gnadengütern, an Segen, an Fülle, an Erlösung, an Heiligung, alles, was geistlich bei uns geschehen soll, in Christus ist. Das heißt, es hat nichts mehr mit unserer persönlichen Fähigkeit zu tun, sondern es ist alles in dieser Person. Und wenn ich jetzt beginne, in Christus zu bleiben, mich wirklich hinauf zu versammeln, ihn geistlich zu ehren, indem ich diese richtige Haltung einnehme, dann wirkt diese ganze Erlösung bei mir. Wisst ihr, wenn ihr den Hintergrund seht, den hier der Paulus voraussetzt, dann ist die Bibelstelle ganz anders zu verstehen. Er sagt, alle Heiligen, das haben wir ja gesehen, wer heilig ist, wer Gott gehört, alle Heiligen in Christus Jesus. Er betont das immer wieder. Geht einmal hin und unterstreicht in der stillen Zeit nur das Wort in Christus. Ihr werdet staunen, was das für eine Fülle ist. Er sagt immer das Gleiche, in Christus ist es alles. In Christus bist du erwählt, in Christus hast du die Erlösung, in Christus hast du die Heiligung, in Christus hast du die Gerechtigkeit. Alles ist in ihm, da hast du die Fülle. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, den wir nicht übersehen dürfen. Wenn ich, obwohl ich gerettet bin, obwohl der Heilige Geist in mir ist, obwohl ich vor Gott her dazugezählt werde, zu denen, die in Christus sind, wenn ich diese Haltung nicht einnehme, wisst ihr, was ich dann habe? Nix. Das ist einfach Fakt. Die Bibel sagt in Jakobus 1, Vers 5, wir sollen dem Glauben bitten. Und in diesem Kontext sagt sie auch, wer nicht im Glauben kommt und das wirklich ohne Zweifel annimmt, bekommt nichts. Das Problem. Dann hast du Leute, die sind entschieden, Leute, die sind geheiligt, Leute, die meiden die Sünde und trotzdem ist keine Fruchtbarkeit. Plötzlich ist keine geistliche Ausstrahlung. Da passiert nichts. Das hat immer mit dem zu tun, ob ich mich hinaufversammle zu meinem Jesus oder nicht. Das hat mit meiner inneren Haltung zu tun. Ich habe früher immer geglaubt, das hat mit dem zu tun, wie stark ich mich von der Sünde absondere. Auch. Es ist wichtig, dass ich mich von der Sünde absondere, aber ich kann mich von der Sünde völlig absondern und mich nicht zu meinem Jesus hinaufversammeln. Das heißt, das, was es bedeutet, in Christus zu sein, ich sage es jetzt mal nochmal im Bild, dass ich mein Wasserglas nicht ins Wasser tauche, dass ich das einfach nicht tue, das im Glauben nicht annehme. Wenn ich es im Glauben annehme, tauche ich mein Wasserglas ins Wasser. Wenn ich das nicht tue, dann passiert nichts. Was, dann wunderst du dich. Dann wunderst du dich und sagst, ja, warum funktioniert die Erlösung nicht bei mir? Warum lässt Gott es zu? Warum sind die Gläubigen so schrecklich? Und ich sage, ist eindeutig, warum. Hat nur mit dem zu tun. Ein Gläubiger, der nicht in Christus bleibt, das heißt, sich nicht zu meinem Jesus hinaufversammelt, bei dem ist so, da ist zwar der Heilige Geist, der dann durchs Gewissen auch bestimmte Sünder verhindert und der Menschen auch mahnt und alles, aber diese Segensfülle, die alles auslöst, was ein geistliches Leben ausmacht, die ist nicht da. Und wisst ihr, was dann kommt? Dann kommt leider etwas, dann kommt eine Spaltung, dass man theoretisch mit dem Kopf allem zustimmt und in der Praxis passiert nichts mehr. Und das ist ein Drama. Und dann passiert etwas, dann wird der Mensch unzufrieden. Und wenn er unzufrieden wird, irgendwann wird er innerlich abhaken und das als Normalzustand betrachten. Und dann kommt etwas Schreckliches. Ich sage es mal so, man nennt es in der Welt die innere Kündigung. Dann stimmst du mit dem Kopf allem zu, du bist rechtgläubig, man nennt es neo-orthodox, du bist absolut in Ordnung, du stimmst allem zu, der Gottheit Jesu, der Absonderung, dass die Ungläubigen, die sich nicht bekehren, verloren gehen, du stimmst allem zu, dass der Gläubige ein geheiligter Weg geht, im Gegensatz zum Ungläubigen, du stimmst dem allem zu und trotzdem passiert nichts. Das hat nur mit dem zu tun, mit dem in Christus sein. Und, zweiter Punkt, was der Jesus sagt, Johannes 15, Abvers 1, dass wir das praktisch so annehmen, durch Glaube, dass wir bleiben. Epheser 2, 6 sagt es nochmals. Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Da steht sogar im Grundtext, in die überhimmlischen Regionen. Ich möchte jetzt das nicht zu sehr auslegen, aber wenn ich das richtig verstehe, sind das auch die wesensmäßigen innere Haltungen, die ich einnehme und die mich wirklich in der himmlischen Welt zu Hause sein lassen. Wisst ihr, jetzt sagt der Jesus ganz praktisch, wenn ein Gläubiger nicht diese innere Haltung einnimmt, durch Jesu Blut zu meinem Jesus zu gehen, auch in der Versammlung kommt, da kannst du von ganzem Herzen singen, da kannst du beten, da kannst du alles tun, aber sag doch nichts, was mein Herz macht, oder? Ich weiß auch nicht, ob man das merkt. Also ich würde mir nicht zutrauen zu sagen, der betet jetzt und hat sein Herz zu meinem Jesus erhoben, der andere betet, hat es nicht erhoben. Entschuldigung, wer bin ich? Aber wer es merkt, ist der Herr Jesus. Jetzt kommt da ein ganz entscheidender Punkt. Er selber sagt etwas, Johannes 15, und das ist so gewaltig und das hat mit dieser Stellung in Christus zu tun. Und darum sagt Paulus in unserem Philipper, die Heiligen in Christus. Und das ist mir wichtig, dass das klar ist, bevor wir weiter studieren. Sonst kriegen wir ein Problem. Sonst wird etwas passieren. Statt dass wir alles von ihm erwartet, alles aus der himmlischen Welt erwartet, werden wir beginnen in der menschlichen Ebene, organisatorisch, mit bestimmten Mitteln, werden wir menschlich vorgehen. Und der Jakobus sagt was Furchtbares. Er sagt irdisch, also menschlich, seelisch, dämonisch. Auf dieser menschlichen Ebene kann der Teufel uns dazwischen funken. Das möchten wir ja nicht. sondern möchte, dass der Jesus zum Ziele kommt. Also müssen wir das alles vom Geistlichen, vom Herr Jesus selber, von diesem vollkommenen Opfer, von der himmlischen Welt, von ihm erwarten. Und er erklärt jetzt etwas, das ist natürlich jetzt schon prophetisch auf den Zustand, wenn die Gemeinde dann geschaffen wurde am Pfingsten. Er sagt, Herr, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt praktisch, er ist der Weinstock. Wir werden gleich sehen, mit dem wir wesensmäßig verbunden sind durch den Heiligen Geist. Aber der, der diesen Weinstock und der Leib des Christus, die Reben an diesem Weinstock pflegt, ist der Vater im Himmel. Das ist Hebräer 12, Abvers 4, die Erziehung, wo Gott uns erzieht. Jede Rebe an mir. Und das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt. Und zwar, das muss man jetzt einfach ganz nüchtern verstehen. Das ist ein Wort, das kann man im Deutschen nicht übersetzen. Da steht griechisch en. Also du könntest da übersetzen, jede Rebe in mir. Aber jetzt beim Bild ist an mir, an und für sich richtig. Aber eigentlich ist gemeint, in mir, die in ihn hineinversetzt ist, die wiedergeboren ist, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Das ist ja brutal, oder? Er sagt, er nimmt sie weg, langfristig. Das ist auch das Bild, wo er sagt, dieser Baum bringt keine Frucht, er gräbt um ihn, düngt ihn und hat unendliche Gnade und Barmherzigkeit. Aber es gibt einen Punkt, wo man alles kaputt macht. Das muss klar sein. Und dann sagt er, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Jetzt erklärt er etwas. Bleibet in mir. Das heißt, er sagt doch hier was ganz Einfaches. Er sagt, nimm die richtige Herzensstellung ein und ich bleibe in euch. Wisst ihr, was passiert mit dem Glas? Ich kann von dem trinken. Dann wird es weniger. Wenn wir das Glas jetzt stehen lassen, bis so Gott will ich das nächste Mal kommen, wisst ihr, was dann passiert ist? Es verdunstet. Wenn aber das Glas genommen wird und wieder ins Wasser untergetaucht wird, ist es sofort wieder voll. Und darum sagt er, bleibet in mir. Das heißt, bleib in dem Wesen, geh wieder hinein, was du empfangen hast bei der Wiedergeburt. Dann werde ich nämlich wieder in dir zur vollen Fülle kommen. Dann bleibe ich in dir. Das heißt, dann wird das ausgefüllt. Und jetzt erklärt er etwas. Er sagt, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Entschuldigung, 1. Korinther 1,30 sagt doch, du bist in Christus. Ja, natürlich. Wisst ihr, solange das Wasser in dem Glas drin ist, solange der Heilige Geist in mir drin ist, bin ich in Christus. Aber jetzt sagt er, jetzt musst du auch noch bleiben. Du musst die richtige Haltung einnehmen. In ihm zu bleiben, das hat zwei Seiten. Das hat einmal, und die alten Gläubigen haben das ganz einfach gemacht. Sie haben gesagt, die Stellung in Christus ist, dass ich ein Gotteskind bin, dass ich der Heilige Geist habe, dass ich wieder geboren bin. Und die Haltung in Christus, das ist das Bleiben in Christus, ist, dass ich die richtige Herzenshaltung dieser herrlichen Tatsache gegenüber einnehme und dem Herr Jesus gegenüber. Und jetzt sagt der Herr Jesus was Furchtbares. Er sagt, wer diese Haltung nicht einnimmt, kann keine Frucht bringen. Versteht ihr jetzt, warum mir das heute so wichtig ist, dass wir diesen Zustand, diese biblische Wahrheit, dieses Idiom genau untersuchen, weil die Bibel sagt, wenn das jemand nicht tut, auch nicht, vielleicht will er es nicht versteht, dann bringst du langfristig keine Frucht. Und er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, also nochmals, durch die richtige Glaubenshaltung geht das Glas wieder unter Wasser. Das heißt, ich lege mich immer Jesus auf den Altar. Ich nehme alles nur von ihm an. Ich erwarte nichts von anderen. Ich erwarte alles von ihm. Da passiert etwas. Dann sagt er, das ist ganz wichtig, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, das steht im Präsens aktiv, in der Gegenwartsform. Das ist also ein Zustand, wo ein Gläubiger einfach grundsätzlich das nicht tut, sein ganzes Leben lang. So wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. So geschieht auch der Abfall. Indem ich dann einfach ein Christentum habe ohne Christus, ohne der Herr Jesus. Du brauchst ihn nicht mehr. Und das ist Endzeit. Endzeit ist eine Zeit, wo man den Herr Jesus nicht mehr braucht. Er sagt dann in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Damit sagt er, wenn du die richtige Haltung einnimmst, in mir bleibst, das heißt, dich innerlich zu mir hinaufversammelst, alles von mir erwartest, dann passiert etwas. Dann sagt er, dann kannst du beten, was du willst, und es wird dir zuteil werden. Wisst ihr warum? Weil ich dann nämlich gar nicht mehr was anderes beten werde, als das, was der Wille Gottes ist. Da ist meine ganze Haltung auf den Herr Jesus ausgerichtet. Und dann sagt er in Vers 8, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jetzt siehst du, dass er Prophetie ist. Er sagt, ihr werdet erst später meine Jünger werden. Im biblischen Vollsinn, nämlich nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, nachdem ihr wieder geboren seid, wenn er, der Heilige Geist, als Geistersohnschaft sendet. Wisst ihr, jetzt haben wir hier ein grundsätzliches Problem. Diese Stellung in Christus, dass ich die praktisch einnehme, das ist kein Spiel. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Wisst ihr warum? Ich habe die Bibelstelle, wo ich sie das erste Mal verstanden habe, hatte ich einen Schock. Johannes 14, Vers 30. Er sagt hier, ich werde nicht mehr viel mit euch reden. Denn es kommt der Fürst dieser Welt, das ist der Teufel. Der wird in der Person des Antichristen dann auftreten. Jetzt sagt der Jesus was ganz Einfaches. Und in mir, das heißt in Christus, hat er nichts. Wenn ich in Christus bleibe, hat der Teufel keinerlei Zugriff auf mich. Gar keinen. Das ist der sichere Schutzraum auch in der Endzeit, wo mir nichts passieren kann. Wo der Teufel mich nicht abschießen kann. Wo der Teufel mich nicht in die Falle locken kann. Wo ich völlig sicher bin. Jetzt kommt ein Tag, wo ich müde bin. Ein Tag, wo ich gereizt bin. Ein Tag, wo ich in Sünde falle. Dann verlasse ich diese Haltung und dann kann mich der Teufel wieder reizen, kann mich zu Fall bringen. Das ist der Kampf bis zum Schluss. Gehe ich zu meinem Jesus, lass mich reinigen durch sein Blut, nimm wieder innerlich die richtige Haltung ein, ist das sofort wieder weg, ich habe sofort wieder Vollschutz. Das ist der einzige Weg, wenn ich die Bibel richtig verstehe, um einen vollen Schutz zu haben. Wenn man die Haltung jetzt auflöst, entspricht Epheser 6, Abvers 10, der Waffenrüstung des Gläubigen. Du nimmst den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, nimmst das Schild des Glaubens, Schwert des Geistes, der Gürtel der Wahrhaftigkeit und die Füße gestiefelt. Du nimmst einfach diese große Evangeliumswahrheit für dich bewusst in Anspruch und das ist das Gleiche. Es bleibe in Christus. Wisst ihr, wenn das so einfach ist, dann ist es so, dann kann ich letztendlich hier auf dieser Erde überwinden. Und jetzt sagt 1. Johannes 3, Vers 6 etwas, das ist ein großer Trost ist für einen Gläubigen. Er sagt ganz einfach, wer in ihm bleibt. Das ist wieder Gegenwartsform. Wir haben das bei der Schlachterübersetzung extra so gemacht, dass die Gegenwartsform sichtbar wird. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, immer wenn in der Schlachter Gegenwartsform ist, dann hast du im Hintergrund dieses Präsens aktiv und das heißt dauernd. Das heißt, er sagt hier praktisch, wer in ihm bleibt. Das heißt, dauernd in ihm bleibt, der sündigt nicht. Das heißt, das steht auch im Präsens aktiv, das bedeutet, der lebt nicht in Sünde. Wer sündigt, also da unten in der Sünde lebt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Damit sagt die Bibel was ganz einfach. Sie sagt, wenn du in ihm bleibst, selbst wenn du mal rausfällst, dann kommt der hohe Priester, der Mitleid mit meinen Schwachheiten hat, der mich reinigt mit seinem Blut. Das ist doch herrlich. Ich brauche nicht verzweifeln wegen dem. Aber wenn ich grundsätzlich bleibe, sagt die Bibel, dann lebst du nicht in Sünde. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Probleme mit der Sünde, mit jener Sünde, oft ist ja so, allein schon wenn das jemand kommt und zugibt, bricht die Sünde meistens, so kenne ich es. Jetzt kommt jemand mit der Sünde und fragt, was muss ich tun? Muss man ganz ehrlich sagen, du musst nur in Christus bleiben. Du musst ihm nur erklären, wie er in Christus bleibt, wie er das macht. Und es fängt immer gleich an mit der Reinigung durch Jesu Blut. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, eine richtige Haltung, im Lichte zu wandeln, ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein, Herr Jesus gegenüber, wie ein aufgeschlagenes Buch auch in der stillen Zeit hier auf dem Altar zu liegen. Allein das bewirkt, dass das Blut mich die ganze Zeit ununterbrochen reinigt. Schon das reicht. Und dann sagt er, wenn du dann aber bewusste Sünde hast, Vers 8 und 9, dann musst du die Sünde bekennen. Und wenn du die Sünde dann bekennst, dann vergibt er dir die Sünde und deine Stellung in Christus bleibt erhalten. So fängt er. Und dann sagt er, jetzt hast du neutrale Boden erreicht. Dass jetzt die volle Wirkung dieser Stellung in Christus eintritt, sagt die Bibel, musst du mit einem unverbrüchlichen Glauben das für dich in Anspruch nehmen. Gehen wir zur Praxis. Theoretisch ist das alles gut, aber praktisch muss man das ja anwenden. Ich hatte in der Anfangszeit meines Glaubens hatte ich viele, viele Kämpfe und ich habe wirklich versucht, mit der Sünde absolut zu brechen und ernst zu machen. Und da ist etwas passiert, wenn ich dann gemerkt habe, ich bin wieder versandet oder es ist irgendwie nicht gelaufen, wie ich wollte, da bin ich hingegangen, habe DIN A4-Blatt geholt. DIN A4-Blatt hat meistens gerade gereicht, vorne und hinten. Da bin ich hingegangen und habe jede Sünde, die geringste, selbst die kleinste Gedankensünde, jede Sünde, die ich wusste, habe ich aufgeschrieben auf diesem Blatt Papier. Da bin ich hingegangen, im Gebet habe das dem Herr Jesus bekannt, jede einzelne Sünde. Wenn ich fertig war, dann habe ich das Blatt zerrissen und dann habe ich im Glauben auch in der Regel fassen können, dass jetzt das weg ist. Dann bin ich auf Epheser 2, Vers 13 und 14 gestoßen. Die ihr ferne wart, ihr seid nahegebracht durch das Blut des Christus. Ich habe das dann so empfunden. Bevor ich das DIN A4-Blatt schrieb, habe ich mich ferne von Gott, ferne von meinem Jesus gefühlt. Habe ich das Blatt geschrieben gehabt, war es bei mir wie in 3. Mose 16 im Yom Kippur. Ich habe mich dann ganz nah bei Gott gefühlt. Und plötzlich ist mir klar geworden, das Einzige, das dich nahe bringt, ist Jesu Blut. Und ein Großteil von dem, was ich auf dem Zettel aufgeschrieben habe, hat sowieso schon laut 1. Johannes 7 bis 9 das Blut Jesu die ganze Zeit gereinigt. Sonst hätte ich gar keine Gemeinschaft mit ihm haben können. Das heißt, das Blut reinigt mich die ganze Zeit, ununterbrochen. Und dann war mir plötzlich alles klar. Dann habe ich, wo das nächste Mal die Situation war, ich habe jetzt keine gravierende Sünde gewusst. Ich hätte jetzt mein Hirn auswinden müssen. Was fällt mir ein? Da ist mir nichts eingefallen. Dann bin ich einfach hingegangen, wie ein kleines Kind. Und das ist der Zustand, wo man mit einem unverbrüchlichen Glauben in die Stellung zurückgeht. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass der ich so ferne war, nahegebracht bin durch dein Blut. Ich nehme es einfach für mich jetzt in Anspruch. Wisst ihr, was passiert ist? Ich kann jetzt nur sagen, es war so radikal und so total, auch körperlich, dass es so war, dass es stärker war, wie wenn ich mein DIN A4-Blatt geschrieben habe. Und dann ist mir etwas klar geworden. Sobald du durch Jesu Blut kommst und die richtige Haltung einnimmst, von ihm erwartest, dass er sofort jetzt dich reinigt, nach Geist, Seele und Leib, dass er jede Bindung bricht, dich vollkommen in diesem lebendigen Weg in die Haltung zurückversetzt, die du ursprünglich bei der Wiedergeburt hattest. Da hast du sie nämlich. 1. Korinther 12, 13 sagt, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft, dann wurden wir mit dem Heiligen Geist getränkt, dann ist das Glas unter Wasser. Dass in dem Moment, wie ich in kindlichem Glauben komme und das in Anspruch nehme, dass er das für mich durch sein vollkommenes Opfer getan hat, derselbe Sekunde ist da. Und es hat bei mir die Befreiung gegeben. Wisst ihr, ich konnte jetzt plötzlich, egal was vorher erfechtungsmäßig gelaufen ist, ich konnte plötzlich das Wort verkündigen, weil ich genau wusste, egal was gelaufen ist, wenn ich jetzt hier, solange man singt oder betet, manchmal singe ich nicht und bete nicht, vielleicht wer ein bisschen Ahnung hat, weiß, was sich dann abspielt, dann gehe ich hin und versammle mein Herz zum Herr Jesus hinauf. Dann gehe ich durch diesen lebendigen Weg und sage, Herr, du hast diesen chaotischen Tag gesehen, reinige mich mit deinem Blut. Ich komme und nehme das Blut in Anspruch und jetzt erwarte ich in unverbrüchlichem Glaube, dass die Stellung in Christo jetzt da ist. Wenn ich das mache, wisst ihr, was passiert? Im Bruchteil einer Sekunde ist die Stellung eingenommen. Im Bruchteil einer Sekunde ist der lebendige Weg da. Im Bruchteil einer Sekunde ist die Verbindung vom Rebstock, Johannes 15, zu der Rebe frei. Und das Wasser des Lebens fließt. Ich kann eine Stunde später das wieder aufgeben, indem ich den Glauben dann einfach vernachlässige. dann kriege ich wieder vielleicht ein Problem. Aber wisst ihr, das ist so einfach. Und wenn die Bibel sagt, dass der Jesus Mitleid mit unseren Schwachheiten hat, dann dürfen wir keinen Perfektionismus treiben, dass wir jetzt uns selber unter Druck setzen und versuchen, uns selber hier, ich sag's mal so, in einen Zustand einer Heiligkeit zu versetzen, wo es gar nicht nötig ist. Ich muss nur in die Stellung in Christus zurück, dann ist Gott der Vater laut alle Aussage über in Christus sei völlig mit mir zufrieden. Galater 5,16 sagt was ganz anderes. Sie nennt diesen Zustand der Wandel im Geist. Ich sage aber, wandelt im Geist, das steht wieder im Präsens aktiv, das ist ein Dauerzustand. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Da steht jetzt nicht Präsens aktiv, das ist jetzt kein Dauerzustand. Dann sagt er praktisch, das ist Aorist 1 aktiv, dann werdet ihr nicht punktuell sündigen. Wenn ihr die richtige Haltung einnehmt, passiert euch bestimmte Sünde nicht. Das ist ganz wichtig. Und wenn man das mal begreift, es ist nichts anderes. Wisst ihr, die Bibel benutzt nur andere Ausdrücke dafür. Epheser 4, 22. Da sagt er, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Und da sagt er jetzt etwas, ich soll praktisch mein alter Mensch ablegen. Ich soll ihn abgelegt haben. Das heißt, ganz einfach, wenn solche Aussagen kommen, da oft in der Gegenwartsform, oft im griechischen Aorist, kann man im Deutschen nicht übersetzen, oder nicht, aus meiner Sicht nicht ideal übersetzen, dann ist es so, dann meint die Bibel, ich nehme einfach die Haltung ein. Der Ausziehen des alten Menschen heißt einfach, ich nehme meine Haltung ein. Praktisch. Ich habe plötzlich eine Sünde, die zu meinem Wesen gehört, zu meinem Charakter, die mir vielleicht sogar liegt, und sie ärgern mich trotzdem, dann gehe ich einfach hin, wenn die das nächste Mal anfängt, ist er, die kommt ja durch die Lust, sagt Jakobus, dann fängt sie an. Plötzlich ärgere ich mich zum Beispiel, oder überhebe mich, oder kommt irgend so etwas, dann gehe ich einfach hin, nehme die Stellung in Christus, sei wie, dem ich der alte Mensch aus, dann gehe ich zum Jesus und sage, ich danke dir. Also ich gehe zuerst mit seinem eigenen Mittel, mit diesem Weg, den er geschaffen hat, gehe ich zu ihm. Ich erwarte jetzt im Glauben, wenn ich jetzt komme und mich aufs Blut Jesu berufe, dass ich direkt vom Angesicht Jesu stehe. Ich fühle das nicht, ich merke das nicht, die Bibel sagt es. Dann glaube ich, dass so ist. Und dann komme ich ganz einfach und sage, Herr, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin. Römer 6, Vers 6 und Vers 11. Ich halte mich jetzt einfach dafür, dass genau diese charakterlichen Dinge, dass ich mich hier jetzt ärgere, dass ich hier letztendlich jetzt mich überhebe, oder jetzt hier schimpfe oder was ähnliches, dass das mit dir gestorben ist. Ich nehme es einfach im Glauben an. In derselben Sekunde gehe ich in die Stellung in Christo hinein. In derselben Sekunde wirkt die Erlösung und es bricht. Das ist das Geheimnis. Sobald ich im Glauben in die Haltung praktisch einwillige, die er mir vorgegeben hat, wirkt es. Und das nennt die Bibel, bleibe in Christus. Und dann erklärt er, dagegen erneuert werdet im Geist eure Gesinnung. Das heißt, es hat mit meiner Einstellung zu tun, zu der Sünde. Ich kann, wenn die Sünde kommt, verzweifeln ob meiner Sünde und kann jammern ohne Ende. Es gibt genügend Gläubige, die jammern dir, aber im Gebet dauern die Ohren voll, wie schlecht sie sind. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass sie die Erlösung nicht begriffen haben. Im Prinzip musst du hingehen und sagen, Herr, ja, aber ich will jetzt mit meiner Einstellung, mit meiner ganzen Gesinnung zu dir kommen und erwarte, dass deine Erlösung bei mir wirkt, weil ich bin ja in Christus. Ich habe der Heilige Geist. Und jetzt gehe ich ganz bewusst im Glaube zurück in den Ursprungszustand. Das Glas geht jetzt unter Wasser. Derselbe Sekunde überflutest du mich, derselbe Sekunde füllt sich das Glas wieder mit Wasser. Du bist in Christus. Du bist voll Heiligen Geistes. Das sind so einfache Dinge, die sind kindlich einfältig. Da braucht man, ich sage es mal so, fast kein geistiges Verständnis. Das kann ein Kind verstehen. Und den neuen Menschen angezogen habt. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt. Das ist ein Zustand. Haltung. Ich habe jetzt einfach den neuen Menschen angezogen, indem ich sage, Herr, ich danke dir, dass ich durch dein Blut das innerste Heiligtum darf. Ich danke dir, dass dein Blut mich völlig rein macht, ohne Zweifel. Ich danke dir, dass dein Blut meine Sündennatur bricht. Was jetzt bei mir wieder war in den letzten 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stunden, dass dein Blut es reinigt und ich nehme einfach deine Befreiung dafür in Anspruch. Wisst ihr, diese Haltungen, Das ist nichts anderes, wie in Christus zu bleiben. Und in Christus zu bleiben heißt nichts anderes, der alte Mensch auszuziehen, der neue anzuziehen. Das ist immer nur eine Haltung. Das ist nur eine Haltung, die man einnimmt. Das ist gar nichts. Das ist eine Haltung, die man einnimmt durch das Hinaufversammeln. Versteht ihr? Darum ist das so wichtig. Und der Paulus, der die Gemeinde ja so belehrt hat, der sagt, dieser Zustand, dieser Mensch, der da sich dann äußert innerlich, der ist gemäß Gottes geschaffen. Das ist der Weg, den Gott will. Wisst ihr, und damit mache ich doch nur etwas, was Gott sowieso will. Ich ehre Herr Jesus, indem ich sein Opfer als vollgültig für mich in Anspruch nehme. Einfach durch kindlicher Glauben. Wisst ihr, und da kommt dann auch keine eigene Ehre mehr. Da, wenn man dich dann ehrlich fragt, du, ich habe festgestellt, du bist ruhiger geworden. Du schimpfst nicht mehr so schnell. Es gab in Taifing einmal eine Versammlung. Ich habe ihre Geschichte. Und da hat es gewaltige Brüder gehabt, die ich noch gekannt habe. Das waren natürlich Männer, so gibt es heute keine mehr. Die sind ausgestorben. Die hatten aber alle ihre kleine Macke. Also unfassbar, was das für Männer waren. Und dann wurde in der Jubiläumsschrift, die waren auch ehrlich, waren ganz ehrliche Männer, haben sie in ihrer Jubiläumsschrift geschrieben, wir waren bekannt in der Stadt als Gläubige. Vor allem waren wir bekannt, wie wir uns gestritten haben. Haben die offen in ihre Jubiläumsschrift reingeschrieben. Habe ich gesagt, ehrliche Männer. Wisst ihr, das kann passieren. Aber sobald die jetzt alle anfangen, in Christus hineinzugehen, in diese Haltung, das heißt einfach im Glaube, das zu erwarten, zu Jesus zu gehen, dann hört der Streit auf. Wisst ihr, das ist gewaltig. Kolosser 3, ab 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern den Herrn lieblich in euren Herzen. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das steht fast alles im Präsens aktiv, also im Dauerzustand. Da sagt die Bibel, lass das Wort Gottes auf dich wirken. Guck her, jetzt kannst du stille Zeit machen und da kann ich ein Buch drüber schreiben. Ich hatte Zeit, da habe ich 30 Kapitel Bibel gelesen. Früher hatte ich Zeit, da habe ich 50 gelesen. Wisst ihr, und heute mache ich das völlig anders. Heute erwarte ich, wenn ich die Bibel aufschlage, indem ich mich innerlich zu ihm hinaufversammle durch diesen heiligen Weg, dass der Herr zu mir redet. Ich erwarte, dass das Wort Gottes lebendig wird. Aber jetzt darf der Herr natürlich von mir auch etwas erwarten. Du liest es, der Herr macht es dir lebendig, dass du dann auch bereit bist, gehorsam zu sein. Wisst ihr? Ich habe ein schönes Erlebnis. Ich habe einen Bruder, um den ich kämpfe, der sich bis heute noch nicht von vielen kirchlichen Kreisen lösen konnte. Aber schon ehrlicher Mann, und der will dem Herrn wirklich dienen. Jetzt hatten wir ein Brüdertreffen und da hatten wir das Thema Absonderung. Dann hat er mir eine Mail geschrieben und gesagt, weißt du, seit du das von der Absonderung gesagt hast, geht es mir nicht mehr aus dem Kopf. Wisst ihr, wenn eine Bibelstelle mal anfängt zu fassen im Herzen und du bereit bist, dich zu öffnen und dem nachzugeben und dem Herrn zustimmen, sagt, ja, ich bin bereit, mich abzusondern, zeig mir wie, ich bin grundsätzlich bereit, gehorsam zu sein, dann nimmst du schon die Stellung in Christus ein. Das ist schon einer mit der Stellung in Christus. Wisst ihr, und durch diese kleine Haltung, dauernde Reinigung durch Jesu Blut, ich nehme das Opfer an für meine Sündenatur, für meinen Charakter, ich nehme an, dass ich ein Fremdling bin auf dieser Erde. Wisst ihr, mir auf den Bruder rein und sagt, Karl Hermann, kannst du kommen? Sag ich, ja, ich gehe gerne in die Versammlung. Das ist eine ganz kleine Versammlung im Schwarzwald. Dann sagt er zu mir, ja, wir haben ein Problem. Das hat er nicht gesagt, aber ich habe es gehört in der Stimme, es gibt ein Problem. Dann sagt er, wir sind gerade ein kleiner Kreis, ich mache mir nichts aus. Dann sagt er, das letzte Mal waren wir 3. Das ist doch wunderbar, dann komme ich und meine Frau, dann sind wir 5. Wo ist ein Problem? Wisst ihr, dann macht dir das nichts aus. Dann gehst du mit Freuden daher und erwartest, dass durch diese Versammlung von 5 Leuten der Herr große Gnade gibt. Ich habe das erlebt. Plötzlich sind da Leute aufgetaucht, die später für mich eine große Rolle gespielt haben in meinem Leben. Die habe ich in dieser kleinen Versammlung kennengelernt. Die hätte ich nie kennengelernt. Und dann fängt der Bruder an, am Kaffeetisch. Hinterher ist immer noch ein kleiner Kaffeetisch. Und dann haben wir uns ausgetauscht. Dann sagt er plötzlich, ja, ja, ich hab bei der Bank gearbeitet. Und sage, aha. Ja, bei welcher denn? Habe ich der gleiche wie ich? Ach so, jetzt hat sich's rausgestellt. Er war dieser Mann, der hat zu dieser Verkaufsforderungsschiene gehört, wegen der ich fast gekündigt hätte. Und plötzlich hat er gemerkt, ich bin einer von diesen Angestellten, die hiermit zu tun hatten. Dann hat er mir erzählt, wie er sich bekehrt hat, wie ihn der Herr von dem allem freigemacht hat. Das war auch wunderbar. Eine Versammlung mit ein paar Leuten. Es müssen nicht viele sein. Aber wenn du in Christus bist und dich mit 3 oder 5 Leuten hinaufversammelst, dann kann ein größerer Segen sein, als wenn du 2000 bist und ihr versammelt euch nicht hinauf. Und da ist mir klar geworden, der entscheidende Punkt ist immer, dass wir uns hinaufversammeln. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir ein Problem. Und jetzt kommt die Hilfe des Herrn. Wisst ihr, Jesus ist ja gnädig und barmherzig und voll Güte und langmütig und hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Und jetzt hat er uns ein Mittel gegeben, um uns 100% zu zeigen, ob wir in Christus die richtige Haltung einnehmen oder nicht. So einfach ist es. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Jetzt sagt die Bibel, das Wort Gottes, wenn du jetzt in der stillen Zeit die Bibel aufschlägst und sagst, Herr, Hebräer 4, 12, hier bin ich. Ich bin bereit zu hören. Nimmst du schon die Haltung in Christus ein. Und dann sagt die Bibel, dann wird das Wort Gottes bei dir Seele und Geist trennen. Das heißt, das Wort Gottes bewirkt, dass du unterscheiden kannst, was ist seelisch, menschlich, fleischlich, vielleicht falsche religiöse Haltung, was ist geistlich, was will der Herr. Du wirst so den Wille Gottes erkennen. Das heißt, das Wort Gottes ist das Mittel, das Gott nimmt. Aber das funktioniert bloß, wenn du mit der richtigen Haltung in Christus dein Herz öffnest und dem Wort Gottes zuhörst. Und dann passiert das Gleiche wie bei den Emmaus-Jüngern, wo es heißt, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete, dann öffnet er dir die Schrift. Dann passiert was Wunderbares. Hebräer 10, 19. Es gibt ganz, ganz viele so kleine Stellen, wo das erklärt wird. Das haben wir vorher gelesen. Dann wirst du mit unverbrüchlichem, ich sag's einmal, unzerstörbarer Glaube, nämlich in völliger Gewissheit, Vers 22, wirst du, und durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen, dann ist auch das Blut Jesu Christi da und hat deine Sünde gereinigt, das Blut Jesu reinigt dich dann, dein Herz ist dann gereinigt, dann wirst du mit einem völligen, guten Gewissen, vollkommener Freimut, wirst du dich zum Herrn Jesus versammeln können. Und dann kannst du wie ein kleines Kind alles annehmen, was er dir gegeben hat. Das ist herrlich. Weißt du, dann kommt Hebräer 4, 14 bis 16. Ich habe es ein paar Mal zitiert, aber ich möchte es lesen. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, das ist Hebräer 10, 19. Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Da kommt jetzt der Wille ins Spiel für uns Gläubige. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Das heißt, er sagt, einen gibt es in dieser himmlischen Welt, der genauso wie der Vater vom Wesen her Gott ist, der vor grundlegender Welt in dieser Lichtswelt mit dem Vater war, wo beide in Geistleiblichkeit sind, wo Gott nur Geist ist und wo es keine Zeit gab, gar nichts, eine Herrlichkeit unbeschreiblicher Art. Und er wurde Mensch und er ist der Einzige, der dich in der Tiefe versteht. Ist doch herrlich. Wenn die Bibel uns mitteilt, er versteht dich. Wisst ihr, ich muss es einfach im Glauben annehmen, dann nehme ich schon wieder die Haltung in Christus ein. Ich nehme einfach an, dass der Jesus mich versteht. In der letzten Konsequenz. Kann ich dann noch sagen, wie kann Gott das zulassen? Nein. Da muss ich sagen, Herr Jesus, du verstehst mich. Du verstehst mich auch, dass ich jetzt leide, dass ich jetzt das fast nicht mehr packe. Aber du verstehst mich. Jetzt sagt die Bibel, so lasst uns nun, wegen dem, mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Der Thron der Gnade ist Hebräer 10, 19. Wenn ich durch Jesu Blut vor der Gnadestuhl, vor der Thron der Gnade gehe, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Jetzt sagt die Bibel was Ungeheures. Er sagt, wenn du kommst und diese Haltung in Christus einnimmst, dann wird der Herr dir nicht nur Barmherzigkeit geben, sondern er wird dir zur richtigen Zeit helfen. Da kannst du dich draufstellen im Glauben. Wenn nicht sofort die Hilfe kommt, kannst du ganz ruhig sagen, dann ist jetzt nicht die Zeit. Ich warte jetzt einfach, bis der Herr eingreift. Aber du kannst 100% sicher sein, dass Gott dir hilft. Ist ja gewaltig. Ist eine Verheißung. Die ist unstrittig. Sobald du hier in Gewissheit des Glaubens, also mit einem unverbrüchlichen Glauben, dich da drauf stellst, wird es passieren. Das ist nichts anderes wie die Einnahme dieser Stellung in Christus. Und die Bibel hat es an anderer Stelle im Hebräer 4 nur einfacher beschrieben. Dort heißt es, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Und dann sagt er in Vers 3, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Gläubig geworden sind, ist auch nicht eins aktiv, das ist die Wiedergeburt, das ist ein einmaliger Vergangenheitsakt. Wir gehen in die Ruhe ein, da steht es im Präsens. Das ist diese dauernde Einnahme der Haltung. Und jetzt sagt er, wie er gesagt hat, ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendet oder geschaffen. Kann man beides übersetzen. Das heißt zu Deutsch, jetzt sagt doch der Herr Jesus uns durch den Hebräerbrief, wenn du kommst und diese Haltung in Christus einnimmst, da gibt es ja die Verheißung, dass du diese Ruhe hast, dann wirst du zur Ruhe kommen, auch von den Werken. Dann begreifst du Epheser 2, Vers 10, dass die Werke seit Grundlegung der Welt für mich fertig sind. Und in dem Moment, wie ich die Haltung in Christus einnehme, werden diese Werke automatisch von mir getan werden. Da gehört eigentlich mein Wille dazu, die Bereitschaft, gehorsam zu sein, aber dann wird es gehen. Wisst ihr, wenn man das dann sieht, ich habe es hier nochmal aufgelistet, ich will es heute Abend jetzt nicht ansehen, es ging zu weit, aber dass ihr es nochmal nachstudieren könnt, die Seele ist voll Unruhe, das kommt vom Sünderfall. Bin ich seelisch als Gläubiger, das heißt, wandle ich nicht im Geist, nehme ich nicht die Haltung in Christus ein, ist meine Seele automatisch unruhig, ist sie aufgewühlt, beginnt sie zu, wie soll ich sagen, zu rebellieren. Und doch sagt die Bibel, du brauchst keine Werke tun, die tut der Herr in dir. Du musst nur die richtige Haltung einnehmen. Dann ist Unglaube und Ungehorsam weg. Und dann kommen die Werke, die er getan hat. Und ich lese dazu Jesaja 32, 17, eine der schönsten Bibelstellen, die es überhaupt in der ganzen Bibel gibt. Und zwar, das ist so gewaltig, da wird die Stellung, wenn man die richtige Stellung einnimmt, Stellung, Haltung in einem Satz, praktisch genannt. Und da sagt die Heilige Schrift jetzt ganz einfach, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit, der Ertrag ist dann, was dabei rauskommt, wenn ich nämlich die richtige Haltung einnehme, Ruhe und Sicherheit auf ewig. Und dann sagt die Bibel, dann werden die Gläubigen in Wohnorten des Friedens wohnen, geistlich. Und Issachar, in 1. Mose 49, ist dieser knochige Mensch. Die Bibel sagt, und seither bin ich ein Freund vom Issachar. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf Issachar treffe. Es heißt hier, und das ist eine ungeheure Darstellung, Issachar ist ein knochiger Esel. Esel ist ja das Tier, das stellvertretend erlöst wurde durch ein Lamm. Das ist ein Bild für die Gläubigen. Der zwischen den Hürden liegt, er liegt. Und weil er sieht, dass die Ruhe gut und das Land lieblich ist, also er nimmt die Stellung in Christus ein, er nimmt die richtige Ruhehaltung ein, erwartet alles vom Herr Jesus, setzt sich nicht selber unter Druck, macht sich nicht verrückt, fällt nicht in Panik, sondern wartet in aller Ruhe, was der Herr tut, so neigte er seine Schultern zum Tragen und wurde ein frohnpflichtiger Knecht. In dem Moment bin ich bereit, Lasten zu tragen. Du kannst keine Last ertragen, wenn du selber deine Last nicht abgelegt hast. Das verlangt der Herr auch gar nicht. Er verlangt nur, dass du deine Last ihm abgibst. Und dann in Jesaja 63, 14, da sehen wir dann, dass der Geist des Herrn uns zur Ruhe bringt. Jetzt verstehe mal, wenn der Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Was meint er da? Damit meint er nur, komm. Ja, wie soll ich denn kommen? Hebräer 11 sind die Glaubenshelden, die haben es beschrieben. Hebräer 10 ist die Praxis, da sagt er ab Vers 19, komm durch Glauben, tritt herzu, geh durch Glauben diesen Weg, tritt vors Angesicht Jesu und nimm im Glauben alles an, was er dir geben wollte. Nimm an, dass er dich zur Ruhe bringt, dass er dich tröstet, dass er dein Friedefürst ist. Du kannst jetzt alles annehmen, was Verheißungen da sind, durch Glauben. Tust du das, hast du automatisch die Stellung in Christus bestätigt und durch deine eigene Haltung eingenommen. Und derselbe Sekunde passiert das Gleiche, wenn du jetzt hingehst und der Steckdose hast, dahinter ist ein Stecker und du steckst den Stecker rein. Das ist die Einnahme dieser Haltung. In derselben Sekunde fließt die Kraft Gottes in dein Herz hinein. Nimmst du die Haltung nicht ein, ist wie wenn du den Stecker rausziehst, dann ist zwar der Strom da, du weißt alles, der Stecker ist da, ist alles da, aber es passiert nicht. Wisst ihr, und das ist so einfach. Wir sind in Christus, ist Fakt, durch die Wiedergeburt, hier, Heiliger Geist ist in uns. Jetzt sagt Jesus, bleibe. Das heißt, guck immer dafür, dass dein Glas unter das Wasser untergetaucht wird, dass immer wieder gefüllt wird, dass du immer in ihm bleibst, dass du alles von ihm erwartest. Wenn du merkst, es wird kritisch, dann wirf alles weg, geh hin und sag, Herr, ich komme wie ein kleines Kind. Ich erwarte jetzt, dass die Erlösung bei mir vollkommen wirkt. Wisst ihr, allein wenn man Gott so ehrt, auf diese Art und Weise kommt das Herz vollständig zur Ruhe. Ich bin tief überzeugt. Und der Philipperbrief ist der Brief einer guten Gemeinde. War ja eine römische Kolonie. Ich bin tief überzeugt, dass die Grundlage, was er auch später die Philipper schreibt, genauso wie die Epheser, genauso wie die Kolosser, von Paulus her, immer nur auf dem basiert, was er gemeint hat, wenn er sagt, in Christus. Wisst ihr, Geschwister, jeder von uns, der wiedergeboren ist, ist in Christus. Und jetzt kommt halt der Befehl Jesu, bleibe. Das heißt, unser ganzer Kampf geht darum zu bleiben. Mehr brauchen wir nicht. Wenn wir aber das richtig tun, hört der geistliche Krampf auf, hört ein Kampf, der gar nicht nötig ist, auf und unsere Herzen kommen zur Ruhe und dann passiert etwas. Dann beginnt die Erlösung bei uns zu wirken. Wisst ihr, wenn du vor dem Hintergrund einmal liest, wer sagt, an alle Heiligen in Christus Jesus. Alle, die diese herrliche Haltung einnehmen können, weil sie nämlich in Christus sind. Alle, die diesen Weg haben, alle, die das haben, wir haben das. Und jetzt sagt der Jesus nur, jetzt nimm's Ei, bleibe drin, geh einfach in die Haltung rein. Ist doch herrlich. Und dann kommt der Durchbruch. Ich bin tief überzeugt, in der Endzeit werden wir in Situationen geraten, wo wir durchdrehen, wo wir in Panik geraten werden. Aber ich bin tief überzeugt, da hat mir das, wo ich krank war, so auch klar gemacht und später vor allem nochmal, später noch viel klarer. Du musst nur dafür sorgen, dass du mit dem Herr in Ordnung bist. Da können Dinge passieren, wo du verzweifelst, vielleicht wegen dir selber, wegen deiner Familie, wegen der Gemeinde, wegen deinem Beruf, wegen aller möglichen Dinge. Du musst immer nur dafür sorgen, dass du mit ihm im Reinen bist, dass du die Stellung in Christus einnimmst. Passiert nichts. Dann werden wir überwinden, weit, sagt. Ich bin tief überzeugt, dass ein Paulus sein Ziel mit dem Philipperbrief ist, das uns beizubringen. Von daher bin ich gespannt, was der Herr tun wird. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Himmel verlassen hast, dass du bereit warst, Mensch zu werden wie wir, dass du dein kostbares und teures Blut vergossen hast, dass du uns in einem Geist zu einem Leib getauft hast und dass du uns in diese herrliche Stellung, in dieses In-Christus-Sein hineingetauft hast und dass wir der Heilige Geist empfangen durftet, wie kleine Kinder und dass wir Gottes Kinder sind, die rufen Abba Vater. Und jetzt hilf uns, in dieser Haltung zu bleiben, auf dass deine Erlösung vollständig wirkt, bis einst die Posaune erschallt oder wir sterben und dir begegnet. Gib uns einfach Gnade. Wir beten dich an für diese Herrlichkeit und möchte dich einfach bitten, dass es bei uns wirksam wird. Amen.